Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich auf eine neue Folge mit euch und meiner Gästin Vanessa Mollenhauer. Vanessa hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist Social Media Managerin und Foodbloggerin. Vor 4 Jahren, während ihres Studiums, ist sie bereits direkt ins Unternehmertum gestartet. Dann kam Corona. Wie sie das alles zu Beginn ihrer Karriere gemeistert hat und wie sie die Heidelberger Gastronomie bereichert, das gibt es jetzt in einer neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich sag Spillover, was sagst du?
Ich sag über den Tellerrand hinausblicken.
Ja, das passt auf jeden Fall. Mhm. Herzlich willkommen, Vanessa Mollenhauer, zu Spillover. Der Tellerrand und auch der Teller, das ist ja quasi dein Metier.
Genau.
Du hast vor 2 Jahren Heidelberg Foodie gegründet.
Nicht ganz fairerweise, muss ich sagen. Mhm. Ich habe es übernommen vor 2 Jahren. Ah. Also der Foodblog bestand schon. Da gab es eine Vorgängerin, die aber allerdings dann nach Frankfurt umgezogen ist. Und dann dümpelte der Foodblog so ein bisschen vor sich her. Habe dann irgendwann mal die Initiative ergriffen und sie angeschrieben. Und genau, habe den dann übernommen. Und seit ja ziemlich genau 2 Jahren jetzt bin ich eigentlich die Heidelberg-Foodie-Bloggerin jetzt.
Würdest du sagen, das ist deine Berufsbezeichnung, Food-Bloggerin?
Nein, überhaupt nicht. Weil hauptberuflich bin ich selbstständig im Social Media, Marketing und Management. Schon auch mit Augenmerk in der Food-Branche oder Spezialisierung in der Food-Branche, obwohl ich auch andere Kunden aus anderen Branchen habe. Aber das mit Heidelberg-Foodie war einfach komplett Zufall. Mhm. Dass ich das ganz gerne nebenbei noch mache. Also es ist so teils, teils, aber hauptsächlich eigentlich hobbymäßig mache ich das.
Und hast du das studiert, Social Media? Also hast du das studiert, Social Media? Das ist eine klassische Frage.
Tja, so ein Studium gibt es ja leider konkret noch nicht. Nee. Ich glaube, das, was dem am nächsten kommen würde, wäre Kommunikationsmanagement oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber ich habe tatsächlich Wirtschaftspsychologie studiert. Also 2 Semester erst Jura oder Rechtswissenschaften in Wien, war dann doch nicht so meins. Und dann bin ich gewechselt zu Wirtschaftspsychologie. Hier in Heidelberg an der SAH habe ich das gemacht. Auch nur im Bachelor. Ich habe nämlich dann während des Praxissemesters gemerkt, also ich wollte ursprünglich in die PR-Branche gehen, habe dann aber im Praxissemester einen Praktikumsplatz im Social Media Management und Online-Marketing bekommen in einem Startup in Mannheim. Und währenddessen so gemerkt, so, das ist, glaube ich, eher die Richtung, in die ich gehen möchte. Die macht mir Spaß, es liegt mir. Ich mache gern Fotos sowieso. Und habe mich dann direkt im Anschluss auch freiberuflich angemeldet, noch während des Studiums und so ein bisschen angefangen, meine Kunden zu akquirieren dann.
Sehr spannend und vor allen Dingen bist du ja direkt eingestiegen.
Ja.
Mit was hast du angefangen?
Ich habe versucht, schon in der Gastrobranche Fuß zu fassen, einfach diese Food-Leidenschaft direkt auch beruflich noch damit zu verbinden. Essen zu fotografieren, finde ich, oder fällt mir zum Teil auch ganz einfach. Essen sieht schön aus, wenn es schön drapiert ist.
Je nachdem, wer kocht.
Genau, je nachdem, wer kocht. Aber es ist schon nochmal eine andere Nummer, mit Menschen zu fotografieren, finde ich. Ja. Oder auch Produktshootings zu machen. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, von irgendeiner Kosmetik-Brand da was hast. Oder also ich finde, Gastronomie einfach ist für mich die einfachste Sparte gewesen. Den Weg wollte ich gehen und das einfach mal ausprobieren. Und als ich mich damals selbstständig gemacht habe mit dem Social-Media-Management, das war noch sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Das war jetzt vor ziemlich genau 4 Jahren. Mhm. Und die Leute haben damals noch nicht so verstanden, dass man Geld da rein investieren muss. Ja. Oder ich hatte mal, ich habe mit wirklich sehr, sehr kleinen Preisen angefangen. Also können wir auch gerne offen drüber reden. Ich habe, glaube ich, anfangs 250 Euro Endpreis genommen im Monat. Hatte keine Mindestlaufzeiten. Also ich habe da echt wahnsinnig viel dazugelernt in den 4 Jahren.
Was steckte da drin in diesen 250 Euro?
Ein monatliches Fotoshooting vor Ort. Dann je nachdem 2 bis 3 Postings pro Woche.
Wow.
Die Erstellung von einem Redaktionsplan auch. Damals hatte ich leider noch keine Korrekturläufe limitiert. Und generell Account- und Community-Management, ne? Und das kann je nach Profil halt echt Open-End sein, je nachdem, wie aktiv die Community halt von dem Profil dann auch ist.
Vor allen Dingen 250 Euro Endpreis, also da viele Fotografen stehen dafür ja nicht mal auf.
Genau. Also. Genau, aber anfangs, wenn du komplett neu bist in dem Bereich, ne, und Social Media Management, ich glaube schon, dass ich einer der ersten war hier in Heidelberg, die das angeboten haben als externe Dienstleisterin, weil oft ist das ja so gewesen, dass die Gastronomen dann das einfach einem Mitarbeiter in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, du machst jetzt ab und zu mal ein paar Stories, was an sich aber komplett falsch ausgelagert ist eigentlich, da die Mitarbeiter sich ja primär um die Gäste kümmern sollen. Ne? Mhm. Also der Fokus sollte ein anderer sein und nicht überall die Kamera hinhalten. Ich zum Teil finde das nämlich ein bisschen abstoßend, wenn ich zu Gast bin in einem Restaurant und ich sehe, der Mitarbeiter fummelt an seinem Handy rum. Denk halt auf Anhieb daran, dass er jetzt privat irgendwie da was macht während der Arbeitszeit. Genau deswegen, die kennen sich dann auch meist in der Regel gar nicht so gut damit aus. Wie macht man auch gute Fotos? Genau, also es macht schon Sinn, das natürlich dann an jemanden abzugeben, der das im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes macht.
Es ist ja, es gibt nicht umsonst Agenturen dafür. Also in anderen Bereichen, jetzt im Bereich Schauspiel zum Beispiel, gibt es oft, du hast eine Schauspielagentur, eine PR-Agentur und mittlerweile sogar jemand, der deine Social-Media-Accounts übernimmt, wenn es nicht alles unter einem Dach gibt.
Genau.
Ja. Ja. Was bietest du denn für Dienstleistungen oder für Pakete dann jetzt an und für wen genau?
Konkret sind bei mir in den Paketen immer ein Shooting mit dabei, die Erstellung eines Redaktionsplans inklusive von einem Korrekturlauf noch. Ich differenziere gar nicht mehr meine Pakete eigentlich auch nach der Anzahl Postings, weil ich gemerkt habe, ich habe früher zwischen 2, 3 und 4 Postings pro Woche differenziert. Mhm. Und die Tendenz ging immer hin zu 3 Postings pro Woche, halt die goldene Mitte, die Mitte, die sichere Mitte sozusagen. Mhm. Und 3 finde ich auch eigentlich ist eine gute Zahl. Also man verspielt nicht zu viel Pulver im Monat. Man hat eigentlich auch eine ganz entspannte Anzahl für das Fotoshooting dann, wenn man Content sammelt. Ja, und dann eben auch noch das Account- und Community-Management. Stories an sich jetzt nicht, das ist nämlich so ein bisschen nochmal eine schwierigere Sache. Ich kann halt nicht 24/7 bei jedem Kunden vor Ort sein, dass ich da Live-Eindrücke zeigen kann. Das überlasse ich aber gern auch den Kunden, dass sie da gegebenenfalls, wenn sie die Möglichkeit haben, ist aber kein Muss, ne, auch mal Eindrücke von vor Ort zeigen können.
Und bringst du denen das bei, sag ich jetzt mal ganz platt?
Nee, natürlich nicht. Ich will ja meine Dienstleistung langfristig oder die Kunden gerne langfristig an mich binden. Wenn ich da zu viel Preis gebe, nehme ich mir so ein bisschen selber die Plattform. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten meiner Kunden sagen, sie haben dafür gar keinen Kopf, sie haben keine Zeit, sich darum zu kümmern. Sie finden das super entspannt. Man hat ein monatliches Meeting, da sammeln wir den Content, also wir brainstormen gemeinsam darüber, was wir in dem Folgemonat zeigen könnten. Gerade in der Gastrobranche, finde ich, ist das ganz schön. Wir haben bedingt durch die wechselnde Saison immer natürlich auch eine wechselnde Saisonkarte und können daraufhin uns so ein bisschen verlassen, dass wir immer eigentlich Content haben. Und dann kann man halt auch mal einen Interior-Post irgendwie reinschieben. Oder wenn die jetzt aktiv auf Personalsuche sind, müssen wir halt schauen, dass wir jemanden hinter der Theke kriegen, der Lust hat, sich zu zeigen, dass wir das ja einfach Menschen auch mit drauf haben.
Und gerade ein Thema jetzt zum Beispiel, jemanden fragen, ob er Lust hat. Das ist ja auch immer so eine Datenschutzsache.
Das lagere ich tatsächlich an meine Kunden aus. Also bei den Essens-Shootings oder bei den Shootings generell achte ich schon drauf, dass wir keine Menschen drauf haben, dass wir uns wirklich halt auf das Essen fokussieren. Oder ich bringe halt eine Freundin mit, wenn das machbar ist, bei der ich das dann abkläre, dass die Bilderrechte klar gehen. Ansonsten, wenn es Mitarbeiter sind von dem Betrieb, dann ist das auch vertraglich so geregelt, dass der Betrieb das mit den Mitarbeitern intern abklären muss, das mit den Bilderrechten, genau. In der Regel kann man sowas ja schon eigentlich auch über die Arbeitsverträge direkt absichern lassen.
Wie viele Klienten hast du aktuell?
Ich habe tatsächlich zu Ende letzten Jahres meine Kunden sehr reduziert, weil ich gemerkt habe, ich möchte A, den Fokus ein bisschen verlagern und B, ich möchte es einfach generell ein bisschen entspannter angehen. Mhm. Also ich habe jetzt aktuell laufend, ich glaube, 7 oder 8 Kunden, die ich betreue. Und letztes Jahr, Ende letzten Jahres, waren es bestimmt 15. Also ich habe jetzt fast um die Hälfte eigentlich reduziert, kann man sagen.
Alle aus dem Bereich Heidelberg oder auch über die Grenzen hinaus?
Der Kunde, der am weitesten weg ist, ist in der Pfalz.
Okay, also genau. Alles hier aus Gebiet.
Das wäre auch so tatsächlich der größte Abstand, den ich noch in Kauf nehmen würde. Obwohl, ich habe jetzt tatsächlich eventuell was in Kiel in Aussicht, aber bedingt dadurch, dass mein Papa aus Kiel kommt und wir zu Weihnachten da waren, es ist über die Firma von meiner Tante. Eventuell ergibt sich da noch eine Zusammenarbeit, aber mal schauen.
Weil das wäre ja eine Anfahrtsstrecke für ein wöchentliches Meeting.
Ja, tatsächlich ist es da auch dann so, wollte ich eigentlich nicht mehr machen, aber das Paket wäre dann so gestrickt, dass der Auftraggeber für das Bildmaterial sorgt. Das funktioniert aber tendenziell eher schlecht als gut, weshalb ich das immer empfehle, eigentlich outzusourcen, die Content Creation.
Wie findet sowas statt? Wendest du dich an Klienten? Sprichst du bewusst Gastronomen und Gastronomen hier in Heidelberg an und in der Umgebung oder kommen die auf dich zu?
Ich habe ganz am Anfang über mein Agenturprofil auf Social Media, auf Instagram, die Gastronomen einfach mal angeschrieben. Da kam aber sehr bedingt Rückmeldung. Ich habe sogar einmal auch eine sehr ruppige Rückmeldung bekommen. Was eine Unverschämtheit, das können wir selber. Okay, das war nur eine Frage. Aber tatsächlich bin ich gar nicht mehr aktiv selber auf Akquise-Mission unterwegs sozusagen. Mhm. Das kommt dadurch, dass ich eher weiterempfohlen werde von bestehenden Kunden oder generell durch das ganze Netzwerk, was sich in den letzten 4 Jahren ergeben hat, dass ich auch von Freunden weiterempfohlen werde oder ja, dass man halt einfach sagt, hey, die Vanessa, die macht Social Media Management, die kann euch da vielleicht helfen. Bin aber wirklich aktiv nicht mehr so unterwegs, Kunden zu akquirieren. Gerade auch dadurch, dass ich meinen Fokus dieses Jahr gerne mehr auf Heidelberg Foodie setzen möchte.
Du hast vorhin gesagt, du möchtest deine, oder du hast jetzt nicht nur weniger Klienten, sondern du möchtest vielleicht ein bisschen deinen Blick verändern. Das heißt aber weg von Essen auch, oder?
Nein. Mehr Essen. Also weniger, dass ich das Social Media Management für Unternehmen übernehme tatsächlich, sondern mehr Heidelberg Foodie auszubauen.
Okay, das, was du gerade sagtest.
Genau. Okay.
Begegnet dir das noch öfter, wie du gerade gesagt hast, dass vielleicht auch jemand sagt, Social Media, für was brauche ich das denn?
Mittlerweile nicht mehr. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Corona-Pandemie ein ziemlicher Katalysator für die Social-Media-Branche war. Das konnte ich wirklich sehr gut merken. Ich hatte damals schon einen guten Kundenstamm aufgebaut. Anfang 2020, da war ich ja gerade ein Jahr schon geschäftlich in dem Bereich unterwegs. Ich hatte dann 2019 im Herbst auch meinen Bachelor gemacht, dass ich mich voll fokussieren konnte auf die Selbstständigkeit. Und ein halbes Jahr später kam einfach der Lockdown. Das war schon sehr deprimierend, weil ich auch zum einen noch keine Mindestlaufzeiten hatte. Das heißt, auch gerade frisch akquirierte Kunden haben dann entweder von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht oder haben dann schon mal gekündigt. Und damals mit einer einmonatigen Kündigungsfrist hat es schon sehr weh getan, muss ich sagen.
Das heißt, ab der Pandemie sind ja dann die Kunden alle abgesprungen und haben gedacht, sie brauchen das jetzt erstmal nicht mehr, weil es sowieso gar nichts stattfindet.
Genau, also der Posten 1 oder Posten Nummer 1, an dem man dann anfängt zu sparen, ist Marketing. Mhm. Wieso auch immer, weil Marketing war zu dem Zeitpunkt dann wichtiger denn je. Ne? Ich glaube nämlich auch, dass über die Monate hinweg dann in 2020 während des Lockdowns viele der, also vor allem die Gastronomen, dort konnte ich es sehr, sehr doll merken, dann gedacht haben, oh Mist, eigentlich ist Instagram und ja, eigentlich ist Instagram unsere einzige Plattform, mhm, die wir nutzen können, um unsere Produkte jetzt zu bewerben, weil wir haben die Möglichkeit, To-Go-Essen anzubieten oder eben Fensterverkauf zu machen. Und das wissen die Leute aber nicht, wenn sie es nirgendwo lesen können. Und auf Webseiten gehen die Menschen mittlerweile, jedenfalls so meine Altersgruppen, eigentlich weniger, sondern sie informieren sich halt primär über die Social-Media-Kanäle. Und
lass uns kurz deine Altersgruppe einmal, welche Altersgruppe meinst du damit konkret?
Ich meine jetzt so die Anfang 20er, also Studis bis Mitte, Ende 30, würde ich schon sagen, ja. Mhm.
Kommt drauf an, wie gut Social Media organisiert ist und welche Informationen du darüber bekommst, weil manche Online-Präsenzen sind ja auch eine Katastrophe manchmal.
Ja, aber ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel, wie die Suna vom Café Nomad das gemacht hat. Das fand ich super. Die hat ja schon von Anfang an, seit dem Opening vom Nomad, eigentlich auf Instagram gesetzt, hat das sehr schön gepflegt und auch eine einheitliche Bildsprache. Da hat sie sehr viel Wert drauf gelegt. Und die haben das dann gemacht, dass sie eine Plattform genutzt haben, um Produkte zu verkaufen. Ich glaube, unter anderem gab es sowas wie eine einjährige Coffee-Flatrate für, ich glaube, 600 Euro. Aber nagel mich nicht drauf fest. Gutscheine konntest du darüber kaufen. Ich glaube, sogar auch ein Interview mit den beiden. Und das war halt echt clever, finde ich. Ne? Ja. Und dann haben auch andere, konnte ich merken, andere Gastronomen angefangen, Gutscheine zu verkaufen. Auch wenn man sie jetzt noch nicht einlösen konnte, konnte man sie aber für später einlösen. Das war eigentlich, ja, ich glaube, dass vielen während des Lockdowns dann bewusst geworden ist, ey, eigentlich ist Social Media schon eine gute Sache und wir können es nicht und haben aber leider auch nicht das Geld oder das Budget.
Ich glaube, dieser Teufelskreis dann zu merken in so einer Zeit, jetzt wäre es wichtig und da sind vielleicht Lücken, aber da fehlt auch das Geld. Das ist ja genau wie bei vielen Unternehmen am Anfang, in sich selbst zu investieren und in Werbung zu investieren und einen relativ geringen Gewinn erstmal zu haben.
Genau.
Ja. Ich dachte immer bei den ganzen Gastronomen und Gastronomin, warum bietet denn keiner Picknickkörbe to go an oder so irgendwas? Und wenn man schon raus kann, auf die Neckarwiese oder aufs Schloss oder irgendwie, oder das dachte ich immer. Oder ich koche bei ihnen zu Hause.
Ja, ja. Oder diese Online-Tastings, Wine-Tastings, fand ich eigentlich auch eine coole Sache.
Muss keine Auto fahren mehr.
Genau.
Sehr cool. Wie erklärst du denn deinen Eltern, die werden das vermutlich verstehen, aber mehr so Großeltern, was du beruflich machst?
Ja, da kann man natürlich nicht so im groben Fachjargon das erklären, sondern man muss dann ein paar einfachere Begriffe verwenden. Meine Oma wird bestimmt auch zuhören, wenn ich ihr das dann weiterschicke. Ich habe dann einfach versucht zu erklären, ja, im Internet, da gibt's eine Seite, da hat man dann ein Profil und da teile ich dann meine Essensinspiration oder meine Essenstipps, Restauranttipps. Und gerade auch, als ich dann angefangen habe, letztes Jahr mit dem Heidelberg Foodie Adventskalender, mit dem Produkt, da war meine Oma so stolz, hat sie gemeint, ach, Vanessa, du bist ja eine richtige Geschäftsfrau. Sie möchte auch einen haben. Wie schön. Ja, das war wirklich süß. Und die haben es, glaube ich, schon verstanden. Ich habe ihnen das dann auch zu Weihnachten, als wir dort waren, ein bisschen gezeigt auf dem Handy mit den Videos. Und dann fanden sie das ganz toll.
Hast du dann auch eher jüngere Klienten?
Du meinst jetzt wirklich Kunden?
Ja.
Ist tatsächlich sehr gemixt. Also ich glaube, es ist niemand jünger als ich. Sind eigentlich alle älter. Ich habe auch schon wirklich, manche sind ein paar Jahre älter als ich, also so irgendwas Anfang, Mitte 30. Ich habe aber auch schon Ältere gehabt, die halt wirklich schon um die 60 waren, mhm. Und aber voll Feuer und Flamme für Social Media waren. Also das gibt's auch. Es gibt diejenigen, die ältere Generation, die sich gar nicht damit auskennt, die möchten das nicht, die wissen aber, sie brauchen's. Und dann gibt's die ältere Generation, die da voll für brennt und sagt, wir müssen das machen, wir müssen auch auf TikTok und wollen alles ausprobieren. Finde ich auch ganz toll.
Sehr spannend, ja. Ist Social Media Vertriebs- oder Marketingkanal oder wie würdest du es bezeichnen?
Sowohl als auch. Mhm. Also ich finde, das verfließt eigentlich aneinander so ein bisschen. Ja, also ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an, welche Zielsetzung man als Unternehmen hat. Möchte ich jetzt eher mein Unternehmen als Arbeitgeber darstellen, weil ich Personal ganz dringend brauche, weil man vielleicht sehr schnell wächst als Unternehmen und so darüber die Mitarbeiter akquirieren möchte, dann ist es ja sowohl als auch. Ne? Also man muss sich marketingtechnisch dann eben als coolen Arbeitgeber natürlich auch präsentieren. Sollte natürlich im Idealfall in Real Life dann auch so sein, wie man es da gibt. Und gleichzeitig finde ich, in der Hinsicht ist der Vertrieb ja dann die Akquise von Mitarbeitern, ne? Mhm. Also sowohl als auch.
Weil du gerade Real Life sagtest, jetzt angenommen bei Models haben wir oft dieses Phänomen, da ist ganz viel gefotoshoppt. Wie ist das denn bei Essen? Und ich meine, man hat dann nur ein Bild, man bekommt vielleicht einfach schon durch dieses visuelle Bild einen Geschmack oder bekommt auf jeden Fall Lust auf das Essen. Hält es dann dem auch stand, was die Bilder versprechen?
Das ist eine sehr gute Frage, die du da ansprichst. Ich habe nämlich tatsächlich schon mal den Fall gehabt bei einer Social-Media-Kundin, dass ich Essen vorgesetzt bekommen habe zum Fotoshooting, das super aussah. Mhm. Also wirklich mega. Wir haben das dann auch gepostet und daraufhin sind auch wirklich Leute wegen dem Post hingegangen, um genau das zu essen. Also die Leute gehen teilweise wirklich in die Cafés und Restaurants, zeigen den Beitrag auf Instagram und sagen, wir wollen das essen. Was ist das? Uh-huh. Und das war ein French Toast. Und die Followerin hat das bestellt, hat dazu auch eine Story gemacht und hat sich nicht beschwert. War ich sehr verwundert. Und ich war wirklich am Hadern mit mir. Soll ich das, kann ich das so teilen? Oder riskiere ich vielleicht sogar eher einen Shitstorm, wenn ich das teile? Weil die Leute dann sehen, hey, das sieht ja gar nicht so aus wie auf den Bildern bei euch. Ne? Ja. Weil das war wirklich super lieblos. Es war überhaupt nicht so schön braun gebraten, das French Toast. Es war halt ein bisschen Sirup drüber und ein paar Blaubeeren. Und da habe ich dann halt auch schon mit meiner Kundin gesprochen. Also entweder muss sie mir das Produkt so vorsetzen vor die Linse, wie es am Ende auch an die Gäste rausgeht. Oder sie setzt es mir so vor und so geht es auch an die Gäste raus. Ja. Es ist aber, glaube ich, in der Realität manchmal ein bisschen schwer umsetzbar. Dann hast du vielleicht einen neuen Koch bei dir im Restaurant. Kann ich dann natürlich auch verstehen. Aber es sollte schon natürlich so rausgehen an die Gäste, wie es auch für Social Media präsentiert wird.
Weil dein Name da ja auch mit drin hängt.
Genau, ja. Genau.
Testest du alles Essen vorher?
Du meinst jetzt von den Social-Media-Kunden?
Ja, gehst du vorher hin und sagst, ich schaue mir das mal an, wenn ich es noch nicht kenne und ich teste auch erstmal?
Tatsächlich unterschiedlich. Also ich habe mittlerweile Kunden dann für mich gewonnen, wo ich vorher schon super gern als Gast hingegangen bin und wo ich auch wirklich die unbedingt als Kunden haben wollte. Es gibt aber auch Gastronomen, die auf mich zukommen, die ich vorher noch gar nicht gekannt habe und die dann während der Zusammenarbeit halt einfach kennenlerne. Aber es ist schon so, bei den Fotoshootings wird ja dann in der Regel wirklich so 8, 9, 10 Sachen zubereitet, auch Getränke. Und dann heißt es, musst du probieren, das ist so gut oder wie findest du das und sollen wir da vielleicht noch ein bisschen mehr davon drauf machen oder lass mal Feedback da. Und schon so, dass man dann kugelrund teilweise aus den Shootings nach Hause geht oder vollgepackt mit ein paar To-Go-Tüten.
Wahnsinn.
Ja.
Das heißt, du kochst nicht mehr?
Sehr selten, selten, ja.
Nutzt du es auch als Chance zu sagen, hey, Essen ist mein Beruf irgendwo auch, ich gehe dann lieber irgendwo hin essen oder ich lasse mir auch mal was liefern, bevor ich zu Hause selbst koche?
Mal so, mal so. Mhm. Es gibt tatsächlich Phasen, da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich jetzt abends ein Dinner-Date vereinbart habe mit einer Freundin und würde am liebsten eigentlich in der Jogginghose auf der Couch liegen, Desperate Housewives gucken und einen Teller Nudeln mit Pesto essen. Mhm. Also so simpel wie möglich. Es braucht nicht immer Fine Dining für mich oder Drei-Gänge-Menü. Ich habe mal so die Laune und mal so, sagen wir es so. Aber ich wertschätze natürlich dieses Privileg, essen gehen zu können, zu dürfen, auch vieles testen zu dürfen. Und ja, bin da wahnsinnig für dankbar, dass das so gekommen ist, wie es einfach gekommen ist.
Ist ja dann vielleicht auch schwierig, wenn dich mal jemand ausführt, so Freunde oder Partner auch, die sich irgendwas ausgedacht haben und du den ganzen Foodmarkt in Heidelberg schon kennst.
Es geht. Es gibt tatsächlich noch viele, viele Spots in Heidelberg und in Mannheim, die ich noch auf meiner Entdeckerliste habe. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Freund essen gehe, wir gehen dann schon so zu unseren Standardlokalen. Mhm. Also wir haben da schon ein paar festgefahrene Spots, wo wir ganz gerne hingehen. Da ist es dann tatsächlich auch so, dass ich das Handy gern mal beiseite stecke und das jetzt nicht unbedingt teile, weil ich dann die Zweisamkeit gern genieße.
Wollte ich gerade fragen, kannst du denn dann noch, es ist ja heute dieses Bekannte, leg dein Handy mal weg und schau dir das Essen nicht nur durch die Linse an.
Das hätte jetzt ein Zitat von meinem Freund sein können. ja, doch, tatsächlich, also wenn... Manchmal respektiert er das auf jeden Fall, dass ich das jetzt ganz gerne teilen wollen würde, weil es vielleicht was ganz Neues ist, was ich noch gar nicht gezeigt habe auf meinem Kanal. Aber so in der Regel die Samstage, ja, die sind so unsere Tage. Da lege ich das Handy dann einfach mal beiseite. Da braucht er mittlerweile gar nichts mehr zu sagen. Das respektiere ich dann auch komplett und kann das auch absolut verstehen. Meine Freundinnen sind da eher so... Da entschuldige ich mich dann schon in der Regel, dass ich jetzt echt 5 Minuten hier Aufnahmen mache, bis ich die perfekte Videosequenz habe und frage sie auch noch dreimal, hey, kannst du nochmal irgendwie mich filmen oder sowas? und entschuldige mich dann dafür und dann meinen die, alles gut, ist dein Job.
Schön, ja. Das heißt, du bist nicht nur hinter der Kamera, sondern auch vor der Kamera?
Ja. Dadurch, dass ich Heidelberg Foodie ganz gerne weiter ausbauen möchte, habe ich mir gedacht, es ist wichtig, Gesicht zu zeigen, dass die Leute wissen, wer ich bin, weil ja auch schließlich viel über Sympathien läuft, ne? So Marketingpsychologie. Deswegen habe ich mich dann irgendwann dazu entschlossen, doch mein Gesicht zu zeigen. Das war in der Anfangszeit nicht so. Da wollte ich, dass niemand weiß, dass ich das bin. Wollte, dass der Fokus primär auf dem Essen ist. Und dann dachte ich mir aber irgendwann, naja, der Fokus liegt ja immer noch auf dem Essen. Aber ich zeige einfach trotzdem mein Gesicht, weil ich denke, dass es wichtig ist, du nimmst Empfehlungen anders wahr, wenn du die Person dazu, wenn du weißt, wie sie aussieht.
Da ist Amerika ja einfach schon einen Schritt weiter. Also das ist ja sehr personalisiert. Das ist ja für uns in Deutschland dann doch noch eher was mit jetzt immer mehr, aber doch auch noch zurückhaltend gemacht wird.
Ja, ja.
Das heißt, du hast eben oder vorhin schon den Adventskalender angesprochen. Warst du bis dato Unternehmerin und jetzt kommt ein Gewerbe auch dazu oder?
Es ist schon so, dass ich beides strikt trenne. Einmal meine Social-Media-Sache und dann Heidelberg Foodie, weil wir ja auch komplett unterschiedliche Zielgruppen eigentlich haben. Mhm. Also die Zielgruppe bei Heidelberg Foodie sehe ich eher die Locals hier vor Ort. Ich möchte gerne einfach die ganze Restaurantwelt hier ein bisschen revolutionieren. Und das auch gerne unterstützen. Also die Gastronomen haben eine ganz schlimme Zeit hinter sich mit dem Lockdown. Jetzt kommt noch Inflation dazu. Also ist natürlich auch schlimm für andere Branchen. Aber primär kann ich jetzt was für die Gastro tun als Heidelberg Foodie. Und möchte gerne das so ein bisschen supporten. Wieder dieses vor Ort essen gehen. Mhm. Und Essen ist einfach was super Schönes. Essen ist auch ein Privileg natürlich. Es gibt andere Länder, da kann man nicht so gut essen. Also wir haben es unheimlich gut einfach. Mhm. Und einfach diesen Genuss weiterzutragen an die ganzen Locals. Das sehe ich so ein bisschen als meine kleine Mission, wenn ich jetzt von Heidelberg Foodie rede. Mhm. Aber genau, es ist komplett getrennt von meinem Social Media Management, weil ich da einfach ganz andere Produkte im Kopf habe auch. Genau.
Und über Heidelberg Foodie hast du ja auch so einen Foodie Club.
Ja, genau.
Was genau ist das denn?
Zu dem Zeitpunkt, als wir den Adventskalender rausgebracht haben, stand das noch gar nicht fest. Das war tatsächlich einfach nur so eine catchy Headline, die ich toll fand, mhm. die zum Newsletter anmelden dazustehen sollte. Mhm. Und dann dachte ich mir, zwischen den Jahren, wo ich mal ein bisschen freieren Kopf hatte, irgendwie muss man daraus doch was machen, weil der Foodie Club, das könnte was Cooles sein, was könnte es sein? Und jetzt spoilere ich einfach schon mal ein bisschen, gerne. Weil wir ja schon so ein bisschen eigentlich in der Umsetzung sind. Der Foodie Club soll eine Mitgliedschaft sein, mhm. In der du als Mitglied bei allen teilnehmenden Partnern sparst.
Okay.
Genau, und das funktioniert dann über eine Mitgliedskarte, so Stand aktuell. Mhm. Und da suchen wir gerade noch Partner für. Also ich habe mir als Ziel gesetzt, bis Ende März möchte ich ganz gerne mindestens 50 Partner mit im Boot haben, mhm. aus Heidelberg, Mannheim und der Umgebung, die da mitmachen und 10% gewähren.
Sehr cool. So ein bisschen wie, ja, nicht direkt, also eine Rabattkarte. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen wie eine Payback-Karte, aber das wäre ja...
Ja, nur, ja. dass du kein Cashback bekommst, mhm. Ja. sondern du zeigst deine Mitgliedskarte, so die Idee, und kriegst einfach immer 10% für dich und deine Begleitperson.
Sehr spannend.
Bei den teilnehmenden Partnern.
Also sind wir sehr gespannt, was sich da in den nächsten Monaten noch entwickeln wird.
Ja.
Ich dachte gerade so, als du davon erzählt hast, du wirst vermutlich weniger mit Fitnessstudios kooperieren.
Tatsächlich einer meiner Jahresvorsätze. Aber wie das halt immer so mit Jahresvorsätzen ist, man zieht es immer anfangs durch und dann lässt es irgendwann nach. Aber ja, ich zwinge mich, sagen wir es so, ich zwinge mich. Ich mache es nicht gern, aber am Ende merkt man doch, es tut einem eigentlich gut.
Genauso wie leckeres, gutes Essen.
Genau.
Okay, da ist ganz klar die Leidenschaft. Wie war das denn mit dem Gründen für dich? Da hast du vorhin gesagt, direkt nach dem Bachelor hast du angefangen. Wirtschaftspsychologie ist jetzt weniger das, wo man sagt, okay, ich gehe danach in die Gründung und mache Social Media Beratung. Wie bist du dazu gekommen?
Zur Wirtschaftspsychologie?
Nee, dass du wirklich angefangen hast mit Social Media Management.
Das kam tatsächlich durch das Praktikum, das ich hatte, mhm. im Praxissemester. Also das fünfte Semester war Praxissemester. Und ich hatte erst versucht, mich in PR-Agenturen zu bewerben. Ich habe insgesamt eigentlich nur 3 Bewerbungen geschrieben. Eine nach Frankfurt, das wollte ich auch eigentlich nicht so gern, weil der Weg nach Frankfurt. dann habe ich mich in einer PR-Agentur hier in Heidelberg beworben. Da hatte ich keine Rückmeldung bekommen, weil ich im Spam-Ordner gelandet bin. Oh. Und dann hatte ich relativ fix noch eine Rückmeldung aus Mannheim von dem Startup bekommen, wo das dann auch relativ zügig geklappt hat. Habe damals aber dennoch, als ich dann Rückmeldungen aus der PR-Branche bekam, auch nochmal dort ein Praktikum mhm. gemacht, aber unabhängig vom Studium. Und mein Praxissemester habe ich dann... Es war auch tatsächlich eine Food-Marke, bei der ich gearbeitet habe im Praktikum. Und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe viel übers Influencer-Marketing gelernt, generell über Tools, die man verwenden kann, Fototipps, alles, ziemlich viel über Social Media. Mhm. Also es war aber auch so, dass wir sehr viel freie Hand hatten, also Think Big sozusagen. Mhm. Und dann brainstormt man gemeinsam und dann findet man einen gemeinsamen Nenner, ein Konzept für das angehende Projekt. Und der Chef damals hat mich auch auf die Idee gebracht, mich dann damit selbstständig zu machen. weil er meinte, oder er sprach das dann an, es gibt so viele Unternehmen, die sich das nicht leisten können, 3.000 bis 4.000, 5.000 Euro monatlich für eine Marketingagentur auszugeben. Mhm. Und so ist es halt auch einfach, also so ist es auch heute noch. Ich würde mir das auch wahrscheinlich als Unternehmen gut überlegen wollen, ob ich da jetzt so viel Geld ausgebe für eine Marketingagentur, die am Ende im Prinzip eigentlich nur ein festgefahrenes Konzept wieder auf diesen Kunden zuschneidet, aber kein individuelles Konzept anbietet. Und das war mir wichtig, da wollte ich mich von den herkömmlichen Marketingagenturen hier aus Heidelberg gerne abheben, differenzieren und sagen, nein, ich fokussiere mich dann wirklich auf euer Konzept, auf euren Laden und passt das an.
Und hast du dann ein Business-Konzept direkt geschrieben? Du hättest ja auch sagen können, oh, ich sammle noch ein bisschen Erfahrung und lass mich für ein Jahr vielleicht erstmal irgendwo anstellen. Aber du warst ja so mutig und hast gesagt, nee, ich mache direkt
Butter bei der Fische. Tatsächlich war ich so abgeturnt von einem Angestelltenverhältnis, auch bedingt durch meinen Chef in dem Praktikum und auch durch vorherige Erfahrungen schon. Also ich habe irgendwie schon immer das Gefühl gehabt, ich kann mich nicht komplett entfalten. Ich bin auch vom menschlichen Wesen her jemand, der gerne selber bestimmt einfach auch. Mhm. Soll nicht heißen, dass ich nicht teamfähig bin. Bin ich tatsächlich, aber wenn ich eine Idee habe, dann bin ich auch davon überzeugt, dass das gut ist. Sonst würde ich sie nicht weiter verfolgen. Und ich habe dann manchmal früher das Gefühl gehabt, man hält mich auf dabei. Und ich glaube, das war, wenn man diese Erfahrungen dann zusammenwürfelt, am Ende mein Weg in die Selbstständigkeit.
Hattest du Businessberatung oder Gespräche mit Investoren? Kam das für dich in Frage? Wie war dein Start?
Ich hatte keine Investoren. Tatsächlich, wenn du mit Social Media Management anfängst, brauchst du auch gar nicht so ein großes Budget eigentlich. Also mittlerweile hat jeder ein Handy. Ja. Wenn du noch eine gute Kamera hast, Jackpot. Und dann brauchst du halt noch im Idealfall einen Laptop. Mhm. Aber mehr brauchst du eigentlich nicht, um damit starten zu können. Mein Papa hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen in der Anfangszeit. Also er hat da auch sehr viel recherchiert und hat mir einfach mich in allen Sachen unterstützt. Buchhaltung und generell auch der Umgang mit Kunden. Und ich glaube, das ist der schwierigste Teil an der Selbstständigkeit, wirklich mit Kunden umzugehen. Eigentlich basiert mittlerweile alles so auf eigene Erfahrungen, Learnings. Ja.
Hättest du rückblickend, auch wenn es jetzt noch nicht so lang ist, was anders gemacht aus heutiger Sicht?
Eigentlich nicht, weil sonst wüsste ich die Dinge nicht, die ich heute wisse. Und ich weiß, worauf sehr zu achten ist. Ich habe mittlerweile schon so ein paar Sensoren auch entwickelt. Wenn das und das passiert, so das könnte in die Richtung gehen oder das könnte sich so weiterentwickeln. Und so kommt es dann in der Regel auch, weil das so einfach so festgefahrene Schemen sind, die fast alle anwenden.
Ja.
Und dann gehen bei einem schon so die Alarmglocken an, sagen wir es so.
Wie hast du Heidelberg denn als junge Gründerin wahrgenommen? Also hättest du dir da vielleicht von dem Standort, jetzt unspezifisch, erstmal von der Gastrobranche, dir was gewünscht oder erhofft? Oder hast du alle Unterstützung gefunden, die du gebraucht hast? Ich meine, du hast gesagt, dein Papa hat dir viel geholfen.
Ja, jetzt nicht konkret von Heidelberg. Ich denke, das ist eher so ein allgemeines Thema. Ich finde es ein bisschen schade, dass in der Schule einem so wesentliche Dinge wie mache ich eine Steuererklärung, nicht beigebracht wird. Oder generell ist meine Auffassung auch hier vor allem in Deutschland allgemein gesprochen, dass das nicht wirklich unternehmerfreundlich eigentlich ist. Also wenn man die ganzen Steuern betrachtet, die man zahlen muss, dann auch so Sachen wie Krankenkasse. Und also ich finde, es fehlt an Unterstützung, ganz klar, wie man sich selbstständig machen kann. Und ich hätte, wenn ich meinen Papa damals nicht gehabt hätte, hätte ich den Weg wahrscheinlich mich nie getraut zu gehen. Mhm. Weil ich dann wahrscheinlich bei dem ersten Rückschlag oder bei dem ersten Problem gedacht hätte, so, ich kann mich an niemanden wenden oder ich weiß nicht, wohin ich mich wenden kann. Finanzamt anrufen, so kriegst du halt auch nicht wirklich von Beamten eine gute Auskunft oder eine Erklärung. Keine Ahnung. Aber ich habe mich ehrlich gesagt auch nie damit auseinandergesetzt, weil ich immer meinen Papa als Anlaufstelle hatte. Aber da können andere ja nicht hingehen unbedingt.
Wer weiß, jetzt eröffnet er auch ein Business. Das heißt, das wäre was, worüber du jetzt nichts sagen kannst, aber was du jungen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben würdest, dass das Dinge sind, wo man Beistand benötigt.
Ich würde auf jeden Fall mit auf den Weg geben, einfach machen, wenn man eine Idee hat, von der man glaubt, dass die gut sein kann oder gut ist. Einfach umsetzen. Also ich höre auch von so vielen Freundinnen in meinem Umfeld, sie würden sich auch gern selbstständig machen und ihnen fehlt aber das Selbstvertrauen oder sie trauen sich generell einfach nicht. Was mache ich, wenn ein Kunde nicht bezahlt? Also das sind eigentlich Probleme, die sich relativ leicht lösen lassen. Einfach machen. Einfach machen und der Weg fügt sich von selbst, sagen wir es so. Natürlich wird es nicht ohne Herausforderungen klappen. Ja, habe ich deine Frage richtig verstanden?
Vor allen Dingen denke ich, Herausforderungen stellen sich, es sind andere Herausforderungen, aber es stellen sich sowohl im Angestellten-Dasein als auch wenn du selbstständig bist.
Genau, also, genau. Und der Vorteil in der Selbstständigkeit ist, du kannst das machen, wonach dir ist. Mhm. Du kannst wirklich frei bestimmen, mache ich das jetzt weiter so, ändere ich das Konzept. Mit den Erfahrungen hin adaptiert man ja auch gewisse Prozesse und optimiert auch gewisse Prozesse. Genau.
Arbeitest du noch alleine oder hast du ein Team oder machst du von A bis Z, von Steuer bis Krankenkasse und alles alleine?
Also eigentlich bin ich eine One-Man-Show.
One-Woman.
One-Woman, ja, sorry.
Alles gut.
Allerdings, ich rede bei Heidelberg Foodie oft von wir. Mhm. Und mit wir meine ich, das ist kein festes Team, sondern das ist eine gute Freundin von mir, die ich schon seit dem Kindergarten kenne. Die ist Grafikdesignerin, die arbeitet Vollzeit, aber ist nebenbei auch freiberuflich angemeldet. Mhm. Und dann kann ich ihr ganz gern mal so ein paar Designprojekte auch geben. Die hat zum Beispiel auch meinen Adventskalender für Heidelberg Foodie designt. Oder noch jemand anderes, mein ITler, der sich um die Webseite kümmert, weil ich damit überhaupt nichts zu tun haben möchte. Ich glaube, Thema Webseite überfordert mich komplett. Aber ansonsten für Social Media Management, ich habe das mal versucht mit einer Mitarbeiterin. Es hat aber nicht ganz so optimal geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und seitdem bin ich jetzt wieder dann quasi komplett allein. Und bei Heidelberg Foodie freue ich mich darüber, dass ich ganz, ganz tolle Freundinnen habe, die gerne, gerne mitkommen zum Essen. Und
ich glaube, das macht ja dann auch Spaß, weil das ist ja auch wirklich was Geselliges in gemeinsam.
Genau. Ja. Genau. Essen verbindet. Ja.
Machst du es manchmal auch allein, weil ich gerade dachte, ja, und was ist, wenn man teilweise dann vielleicht mal alleine geht? Ich stelle mal die Hypothese in den Raum, manchmal schmeckt dann die Schwarzwälder Kirschtorte alleine vielleicht nicht ganz so gut wie mit einer Freundin. Gehst du dann auch alleine manchmal essen?
Selten. Also eigentlich gar nicht. Ich finde das, wär dann eher traurig, dass ich jetzt alleine essen gehen muss. Ich könnte es nicht so gut genießen wie mit einer Freundin. Oder wie mit meinem Freund.
Ja.
Genau.
Ja. Das ist ja aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, mit Heidelberg Foodie, was damit dahinter steht. Gemeinsamkeit und
genau.
Genuss.
Genau. Das hast du schön gesagt.
Wir haben im Podcast ja Gäste, die den Spillover-Effekt haben. Also bei dir wäre es ja vom Social-Media-Bereich in den Gastro-Bereich. Und was wir eben auch ganz schön hatten, es geht ja viel auch um dieses Gemeinschaftsgefühl, vielleicht auch nochmal um so ein anderes, so eine Socializing-Welle irgendwie zu erreichen, von dem, was du vorhin gesprochen hast, zukünftig. Ist es das, was du mit deiner Arbeit erreichen willst?
Ja, also ich habe ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass die Gastro ja während der Corona-Pandemie, Inflation, steigende Energiepreise und alles sehr, sehr gelitten hat. Nicht nur die Gastro, wie gesagt, aber das ist der Bereich, in dem ich versuchen kann zu unterstützen, indem wir eben genau solche Aktionen machen mit den Adventskalendern. Das war einfach eine absolute Schnapsidee, die wir dann wirklich innerhalb von einem Monat umgesetzt haben. Oder eben wie mit dem Foodie Club. Wir wollen oder ich möchte gerne erreichen, dass die Leute gerne essen gehen, dass sie öfter essen gehen und diesen Genuss auch einfach dann mit anderen teilen. Und ja, Essen ist so eine schöne Sache einfach.
Ich glaube, wir gehen nach diesem Podcast alle irgendwo essen, ja, weil jeder Hunger bekommt. Hast du da überhaupt dann ein Lieblingsrestaurant oder eine Lieblings, wie sagt man denn, Geschmacksrichtung, dass du sagst, oh, ich gehe lieber abends essen oder ich gehe lieber mal in einen Café? Gibt's sowas, eine Präferenz?
Eigentlich nicht. Ich mag unheimlich gerne Italienisch, aber wer nicht? Mhm. Ich esse aber, bin aber auch mal ganz gern in the mood for Asian food. Ich liebe Sushi. Mhm. Also könnte ich wirklich alle 2 Tage essen. Und es ist wirklich einfach eine Launensache oder eine Frage, ja, meiner Laune, worauf ich jetzt ganz gerne Lust hätte. Aber so ein Favorite habe ich nicht. Ich war tatsächlich noch nicht afrikanisch essen.
Oh, kannst du in Heidelberg aber auch?
Es gibt ein paar Anlaufstellen und das ist auch noch auf meiner Liste. Ich weiß noch nicht, ob ich mich bisher noch nicht ganz getraut habe oder am Ende greift man ja dann doch wieder zu seinen Standard-Restaurants, genauso auch zu dem Standardessen, was man dann ganz gerne in dem jeweiligen Restaurant am liebsten isst. Ja, aber nee, ich habe echt viele Sachen noch auf der Liste. Ich kriege auch sehr oft Empfehlungen von der Community, dass man das und das mal ausprobieren sollte. Und da sind ab und zu auch echt ein paar Tipps dabei, die ich noch gar nicht kannte.
Jetzt, man könnte denken, in Heidelberg und vor allen Dingen auch, du hast ja gesagt, in den letzten 2 Jahren ist dann doch ein bisschen was zurückgegangen. Die Gastronomie hat gelitten. Aber es klingt alles immer sehr reichhaltig, was wir hier haben. Also wenn man jetzt sagt, aha, eigentlich, wenn man doch Food-Blogger oder wenn man Richtung Food möchte, sollte man vielleicht in Großstädte gehen. Aber das klingt gar nicht so bei dir.
Nein, ich finde, Heidelberg hat unheimlich viele tolle Restaurants zu bieten. Genauso aber auch Mannheim. Mhm. Ich finde, Heidelberg und Mannheim beißt sich jetzt eigentlich nicht, ne? Wir haben ein paar nochmal andere Konzepte in Mannheim, was ich auch unheimlich interessant finde für die Heidelberger. Und genauso auch andersrum. Also wir haben schon echt ein paar gute Anlaufstellen, muss ich sagen. Es gibt natürlich auch schwarze Schafe, sozusagen. Aber nee, ich finde, wir sind sehr abwechslungsreich hier in Heidelberg. Und das sollte unterstützt werden, die Anlaufstellen.
Wie ist das mit Food-Trends?
Hast du ein konkretes Beispiel?
Findest du, du solltest die mit aufgreifen? Oder was rätst du Gastronomen, die jetzt sagen, oh, wir haben hier eigentlich mehr jetzt beispielsweise gut bürgerliche Küche, brauchen wir da doch trotzdem irgendwo was Veganes oder so? Gibst du da auch Beratung zu? Oder?
Es ist schon so, dass ich eine große Veggie- und vegane Community auch habe auf Instagram und frage auch immer die Gastronomen oder sehr, sehr oft jedenfalls, dass oder ob sie vegane Optionen auch anbieten, ob sie auch einen veganen Teil in der Speisekarte haben. Mhm. Und die Resonanz ist eigentlich immer dieselbe oder fast immer dieselbe bei denen, die es noch nicht so gut umsetzen, müssen wir machen. Also wir müssen uns da mehr hinten dran setzen, dass wir da ein bisschen ein paar mehr Speisen anbieten, die vegan sind. Tendenziell, es sagt aber auch jeder Gastronom, es ist möglich, dass wir was Veganes zaubern können. Man muss uns nur drauf ansprechen. Aber ich glaube, die Problematik dahinter ist eher, die vegane Community guckt ja dann oft vorher schon in den Speisekarten nach. Und wenn da halt nicht schon dabei steht, vegane Optionen sind möglich, sprechen Sie uns einfach nur an, dann schließt man diese Restaurants halt auch direkt von vornherein aus. Ja. Ne? Das versuche ich immer mal in meine Reels oder Postings mit einzubauen, dass eben auch vegane Optionen möglich sind. Also gerade im Fine-Dining-Bereich ist die Nachfrage nach veganen Menüs so krass gestiegen mittlerweile. Mhm. Konnte ich selber so als halb Außenstehender merken. Ich bin ja keine Gastronomin, aber ich merke, dass die Frage häufig in der Community kommt, ob es auch vegane Degustationsmenüs gibt. Ne?
Aber das kann ich unterschreiben. Ich kann zum Beispiel kein Gluten essen und ich schaue bei vielen Restaurants, die ich noch nicht kenne, mir dann explizit die Speisekarte an. Deswegen sieht man dann auch, welche Homepage es besser gestaltet oder aktuell vor allen Dingen.
Ja,
das ist ja auch oft die Schwierigkeit, keine Aktualität. Genau, deswegen, also sowas ersichtlich zu haben, finde ich schon nicht unwichtig.
Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass die Gastronomen aktiv bleiben auf Social Media, weil man kann ja wirklich auch ein Posting dafür nutzen. Ich kriege immer so oft dann gesagt von den Gastronomen oder von den Kunden, du Vanessa, ich weiß gar nicht, was wir jetzt shooten sollen, was wir posten können nächsten Monat. Und dann sage ich ja, habt ihr nicht eine neue Karte oder sowas, ne? Oder dass man Mehrwert gibt es ja auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ja. Also man kann Mehrwert emotional teilen oder informativen Mehrwert oder unterhaltsamen Mehrwert. Und wenn es jetzt halt eben dieses und jenes French Toast auch laktosefrei oder glutenfrei gibt, dann nutzt man halt ein Bild von einem French Toast und schreibt dazu, hey, ab jetzt auch glutenfrei und laktosefrei oder wie auch immer. Also ich glaube auch, dass die Leute sich vermehrt über Instagram informieren über diese Beiträge. Mhm. Und ich merke das auch enorm bei den Kundenprofilen, wo wir genau solchen Mehrwert dann teilen, dass die Leute dann auch anfangen zu kommentieren oder andere zu markieren sogar. Mhm. Ja, und so ist dann natürlich, das ist das Idealste, was dann passieren kann.
Ja. Siehst du dich selbst als Kreativschaffende oder mehr als Unternehmerin oder beides?
Ja, auch wieder sowohl als auch. Also ich bin in der glücklichen Position zu sagen, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Von dem her ist das nicht wirklich wie Arbeit für mich, wenn ich arbeite. Ich bin froh, einen kreativen Beruf gefunden zu haben. Ich war nämlich früher noch während des Abiturs wahrscheinlich wie jeder andere in dem Alter in der Situation, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich machen möchte. Mhm. Ich wollte im Prinzip alles werden. Ich wollte mal Meeresbiologin werden, Nachrichtensprecherin. Ich wollte dann Juristin werden, einfach nur, weil ich mich so für den rechtlichen Aspekt immer sehr interessiert habe oder schon immer ein Gerechtigkeitsmensch war. Aber ich habe mich nie in den Positionen sehen können. Mhm. Und dadurch, dass ich dann von Anfang an schon, als es Instagram gab, einfach aktiv war und mir die App so Spaß gemacht hat und sich die Wege so ergeben haben, war ich sehr, sehr froh, dass ich mich in dem Bereich dann auch selbstständig machen konnte. Ich wollte nie eigentlich als Influencerin da tätig werden. Jedenfalls nicht mit meinem privaten Profil. Mhm. Deswegen bin ich ganz froh, dass das mit dem Foodbloggen jetzt geklappt hat. Wenn auch mit einer kleinen Starthilfe durch meine Vorgängerin natürlich.
Begriffserklärungstechnisch, Foodblog und Influencer, wo ziehst du da die Grenze?
Influencer sind für mich eigentlich... Ja, es gibt schon auf jeden Fall definitiv einen Unterschied zwischen einem Food-Blogger und einem Influencer. Ein Influencer wird ja auch von Unternehmen bezahlt, gezielt Werbung für gewisse Produkte zu machen. Ich teile meine Empfehlungen an die Locals oder auch an die Touris auf Instagram. Also das ist jetzt nicht so, dass da ein Unternehmen halt sagt, du promotest jetzt unser French Toast oder so. Mhm. Ne? Also ja, ich teile meine Empfehlungen auf meinem Blog. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich keine Kritiken schreibe, weil ich bin keine Restaurantkritikerin. Ich bin nämlich schon des Öfteren auch mal gefragt worden, warum man immer nur Positives bei mir auf dem Blog liest. Mhm. Aber es hat den ganz einfachen Grund. Ich möchte mich A, nicht auf das dünne Glatteis begeben, mich angreifbar zu machen, indem ich Restaurants an den Pranger stelle, weil vielleicht ein Abend mal nicht so gelaufen ist. Na, also alle haben gerade Personalmangel und Das muss auch nicht sein. Also ich bin nicht da, um nach dem Haar in der Suppe zu suchen, wortwörtlich, sondern ich sehe meine Aufgabe für Heidelberg Foodie eher darin, die Empfehlungen zu teilen. Und das sind in der Regel dann natürlich auch positive Geschichten.
Wie würdest du mit sowas umgehen, wenn tatsächlich das Essen entweder, ich sag mal, miserabel oder du tatsächlich ein Haar in der Suppe findest?
Ich war tatsächlich im Dezember in einem Restaurant, wo ich eine ganz miese Erfahrung gemacht habe. Das habe ich dann auch, also nicht jetzt falsch verstehen, ich habe nicht geteilt, welches Restaurant es war auf Instagram, sondern ich habe einfach nur die Situation geteilt. Ich habe gesagt, okay, ich war gestern in einem Restaurant essen und es war super schlecht, also vom Service her auch. Wir haben eine Stunde auf unsere kalte Vorspeise gewartet. Mhm. Wir saßen an einem Tisch, an dem der jetzt nicht so gut war, erstens das und zweitens, an dem der Service aber permanent dran vorbeigekommen ist. Das heißt, man hätte es bemerken müssen. Ja. Und dann die Art und Weise, wie damit umgegangen ist. Und ich habe dann lediglich geteilt, dass ich in solchen Fällen das Feedback gerne an das Restaurant direkt weitergebe, an die Inhaber oder über Instagram, wie auch immer, damit das vielleicht anderen nicht mehr passiert. Mhm. Habe aber nicht geteilt, um welches Restaurant es sich handelte. Mhm. Einfach um wozu? Also
Einerseits wozu, andererseits, wenn ich mir momentan die Social-Media-Welt anschaue, egal welches Thema, es ist vielleicht die Wahrheit, das zu teilen und damit zu lernen. Andererseits, es ist schön, damit konstruktiv umzugehen. Persönlich halte es auch damit, individuell in den verschiedenen Situationen damit umzugehen. Ich finde es aber auf jeden Fall spannend, auch da, dass du gesagt hast, dich auch nicht auf dieses dünne Glatteis zu begeben. Das sagt man, glaube ich, gar nicht, ne? Auf das dünne Eis einfach nur.
Dünne, ja, ich weiß auch nicht.
das nicht zu teilen. Also, da frage ich, also das ist tatsächlich eine ehrliche Frage, die ich gerade im Kopf habe. Inwiefern ist es Realität zu sagen, heute war es vielleicht nicht so gut, sonst ist es gut oder das ist eher weniger meins. Also ist da ein bisschen so ein Zwang, was Positives abbilden zu wollen?
Nein, das hat tatsächlich den einfachen Hintergrund, dass ich merke ja, was für eine Auswirkung meine positiven Beiträge, meine Empfehlungen haben. Mhm. Also teilweise kriege ich dann auch Nachrichten von Leuten, mit denen ich vorher noch nie interagiert habe und die mir dann schreiben, hey, wir haben schon super viele Tipps von dir wahrgenommen und alles bisher super und wir finden deinen Account toll. Und die Dunkelziffer sozusagen wird ja noch viel größer sein. Also es wird auch noch Leute geben, die mir noch nie geschrieben haben, aber dennoch meine Tipps wahrnehmen. Welche Auswirkungen es dann erst bei Negativen hat, möchte ich gar nicht wissen, weil Negatives sich ja tendenziell auch viel schneller verbreitet, leider. Und ich möchte da selbstverständlich auch keine Existenzen zerstören oder man muss ja mittlerweile eventuell auch schon in Betracht ziehen, dass das eine Auswirkung hat. Und für den Fall, dass jemand dann wirklich sehr schlecht gelaunt ist daraufhin und dann wirklich meint, daraufhin kommen keine Gäste mehr, möchte ich mich einfach nicht irgendwie des Rufmords oder sowas angreifbar machen. Ne? Deswegen, also das kommuniziere ich aber auch an jeden Follower, der mich fragt, warum liest man immer nur Gutes, warum keine schlechten Sachen. Genau so. Und dann können die das auch absolut nachvollziehen und verstehen und finden das in der Regel auch eigentlich ganz toll. Genau, ich möchte da keine Hetzjagden über irgendwelche Gastronomen anfangen. Ich bin überhaupt kein Fan davon, dass man schlechte Erfahrungen oder Negatives oder Kritiken dann für Engagement nutzt. Das, nee, das bin einfach nicht ich.
Hängt ja oft auch, wie du gerade gesagt hast, mit der eigenen Emotionalität und auch der Situation zusammen.
Genau.
Hast du sagtest Dunkelziffer, hast du tatsächlich mit Hatern oder negativen Stimmungen oder Kommentaren dann zu tun oder?
Sehr selten, sehr, sehr selten. Also ich habe ja irgendwann dann entschlossen, ein bisschen mehr auch aus dem Alltag mitzuzeigen in den Stories. Auf meinem Feed geht es ja eigentlich wirklich primär nur um Food oder einmal halt um den Adventskalender, den ich da verlost habe. Da kam einmal eine Rückmeldung, was hat das denn jetzt mit Food zu tun? Aber ich denke mir, es kann ja nicht immer nur um Essen gehen. Also
war Essen im Adventskalender?
Ja, also kein nicht zum Jetzt verzehren, ja. Aber Gutscheine halt, ne? Und einfach, dass man so ein bisschen auch mehr Menschliches mit reinbringt. Mhm. Ne? Also ich habe wirklich sehr, sehr wenig mit Hate am Hut. Oder ich krieg eigentlich nur positives Feedback und so soll es auch bleiben.
Ist das so für die Foodbranche auch eher? Ist das so üblich oder ist das eine Ausnahme?
Je nachdem. Also bei den Gastroprofilen, die ich manchmal manage, kommt natürlich dann schon häufiger auch mal schlechtes Feedback rein. Aber das basiert dann eher darauf, dass vielleicht irgendwie der Service ein bisschen pumpig war an dem Tag, ne? Aber das ist auch meine Auffassung, wenn ich jetzt eben mal eine schlechte Rezension teilen sollte, dass ich mir dann denke, ja, aber die anderen 8 Male, die ich in dem Restaurant war, war es ja super. Mhm. Warum soll ich jetzt genau dieses negative Merkmal, was einmal vorkam, herausstechen lassen? Jeder soll am Ende seine eigenen Erfahrungen machen in den Restaurants. Und es kann ja sein, dass ich eine super Erfahrung habe, der Service super war, aber an dem Tag, wo jetzt ein Follower von mir hingeht, haben wir einen schlecht gelaunten Kellner oder eine schlecht gelaunte Kellnerin oder vielleicht auch eine neu eingearbeitete, die noch nicht so in den Prozessen eingegroovt ist. Und jeder nimmt ja guten Service auch anders wahr. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Also es gibt immer mal Tage, an denen es schlecht laufen kann oder besser laufen kann.
Ja. Ich frage dich trotz dessen, dass es deine Arbeit ist, siehst du Pro und Contra oder Vor- und Nachteile zu Social Media Management in Bezug auf Food im Vergleich zu früher?
Meinst du die Entwicklung?
Genau, also hat es für dich hauptsächlich Vorteile, Social Media in Bezug auf deine Kunden, auf die Gastronomie heutzutage? Oder gibt es auch Nachteile?
Nachteile würden mir jetzt spontan echt keine einfallen, um ehrlich zu sein, weil ich kriege häufig von meinen Social-Media-Kunden das Feedback, dass schon zum zweiten Shooting-Termin sozusagen, also quasi 3 Wochen, nachdem wir begonnen haben, dass die Leute mit den Instagram-Posts reinkommen und sagen, hey, wir wollen das und das, wir wollen die und die Pancakes oder was auch immer. Habt ihr das schon da? Mhm. Und teilweise ist das Restaurant noch gar nicht so eingespielt, dass sie das schon anbieten können. Das war nur so ein Teaser zum Beispiel. Und die Leute rennen denen schon daraufhin die Bude ein.
Ja.
Also das ist ja im Prinzip das, was man mit Social Media am Ende auch erreichen will. Erst recht, wenn man jemanden externen dazu holt, dass das Geld natürlich, was man investiert in den externen Dienstleister, auch wieder reinkommt und ganz gerne natürlich noch was on top auch übrig bleibt. Mhm. Und das finde ich ist tatsächlich sehr gut machbar mit Instagram heutzutage. Gerade auch, weil du dort primär die Locals ganz gut erreichen kannst. Und als Lokal oder als Restaurantunternehmen bist du wirklich von den Locals abhängig. Da bringen dir keine Follower aus Berlin was oder aus Hamburg, sondern du musst dann halt wirklich schauen, dass du die Heidelberger oder die Mannheimer erreichst, die nähere Umgebung. Ja. Und das finde ich ist ganz gut möglich. Und das kriege ich auch sehr häufig als Feedback von meinen Kunden.
Sehr cool. In die Glaskugel gespickt. Ein bisschen hast du schon gesagt, was du möchtest, wo es für dich hingeht und auch mit dem Foodie Club. Was würdest du dir wünschen und vielleicht, wo siehst du Entwicklungen in den nächsten 2 bis 5 Jahren?
Puh.
Oh Gott.
Schwierig. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn Heidelberg Foodie, wenn ich das weiter ausbauen kann und darf und die Community da selbstverständlich auch mitmacht, weil ohne die ist das alles nicht möglich und die immer auch bei Laune zu halten sozusagen. Nee, aber ich möchte schon ganz gerne, ich brauche nicht unbedingt irgendwie ein Riesenunternehmen oder sowas. Also meinetwegen kann ich gerne One-Woman-Show bleiben oder ein ganz, ganz kleines Team aufbauen. Aber ich möchte gerne mehr Produkte rausbringen, Heidelberg Foodie bezogen, also auf jeden Fall weiter in diese Adventskalender machen. das Netzwerk weiter aufbauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere Heidelberger noch als Follower dazugewonnen wird. Weniger Social Media Management möchte ich machen. Genau, ich würde gerne auch viel mehr beraten, weil ich gerne mich unterhalte mit den Menschen, mich austausche. Also genau, vielleicht dieses Beratungsthema auch noch ein bisschen weiter ausbauen nebenbei. Ja, in 2 bis 5 Jahren hast du gesagt.
Das ist vollkommen okay.
Hoffentlich gibt es noch Instagram in 5 Jahren. Das ist ja auch noch so eine Sache.
Wer weiß, was es bis dahin gibt. Kriegst du das Essen vielleicht nach Hause gebeamt? Genau. Und dann ist auch wieder egal, ob du in Heidelberg sitzt oder in Berlin.
Ja, stimmt.
Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Vanessa, ich danke dir für das Interview und für die Einblicke. Es ist wirklich sehr spannend und auch selbst wenn man, finde ich, für mich ist Social Media nichts Neues. Ich wollte schon sagen, selbst wenn man mit sowas nicht aufgewachsen ist, aber sind es doch immer wieder sehr differenzierte und individuelle Einblicke, die sehr spannend sind.
Ja, danke auch für die Einladung.
Gerne.